Was fällt Ihnen denn ein zur deutscher Kolonialgeschichte?
Oh Gott.
Namibia.
Nichts.
Also Deutschland hat sehr viele Kolonien jetzt im Vergleich zu den anderen Ländern, würde ich sagen. Ja, wie Nachbarland Frankreich oder Italien, Spanien.
Oh, nicht viel.
Ja, nicht so viel. Es waren keine führende Kolonialmacht.
Gar nichts.
100 Jahre her.
Gar nichts.
Afrika, Bismarck. Und die Deutschen haben ein gutes, werden gut angesehen noch.
Herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen vierteiligen Sendereihe Kolonialismuskritik vor Ort, Freiburg Postkolonial, auf Radio Dreieckland. Wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit der deutschen Kolonialgeschichte und der Freiburger Verstrickung. Und es soll am Freiburger Beispiel immer auch die Alltagspräsenz kolonialer Themen deutlich werden. Wir beschränken uns dabei nicht auf die relativ kurze Zeit formeller deutscher Herrschaft in den Kolonien. Vielmehr wird auch der koloniale Gedanke thematisiert, der bis 1945 einen wesentlichen Aspekt deutscher Geschichte darstellt. Und nicht zuletzt sollen auch die heutigen postkolonialen Fortwirkungen Thema sein. Von den Kulturgütern im Freiburger Adelhauser Museum bis hin zum Afrika-Bild im deutschen Fernsehen. Ihr hört uns jeden Dienstag im Februar um 18.30 Uhr oder in der Wiederholung Mittwochvormittag um 10.30 Uhr. In der heutigen ersten Sendung stellt zuerst Heiko Wegmann im Interview das Projekt Freiburg Postkolonial vor. Anschließend beschäftigen wir uns mit der kolonialen Berichterstattung, und zwar einerseits in Freiburg, andererseits in der Kolonialpresse. Dazu haben wir Sonja Metzger im Interview, die sich mit kolonialer Berichterstattung auseinandergesetzt hat. Diese Sendung ist Teil des Projekts Freiburg Postkolonial. Initiator Heiko Wegmann erzählt uns, wie das Projekt entstanden ist und was die Ziele sind. Du organisierst hauptverantwortlich das Projekt Freiburg Postkolonial. Erklär uns doch mal bitte, was es damit auf sich hat.
Ich bin Mitarbeiter der Zeitschrift IZ3W, die hier in Freiburg produziert wird. Im Jahre 2004 hat sich ja zum 100. Mal der Ausbruch des Herero-Krieges in Deutsch-Südwestafrika, so wie es damals hieß, gejährt. Und in diesem Zusammenhang gab es eine vielfältige Berichterstattung in den deutschen Medien. Und auch in der IZ3W haben wir uns kritisch mit dem deutschen Kolonialismus auseinandergesetzt. Und in der Folge entstand die Idee, mal zu untersuchen, wie ist das eigentlich lokal vor Ort gewesen. Auf jeden Fall wurde in 2005 mit Vorarbeiten begonnen, die ersten Gänge ins Archiv, die ersten Kontakte wurden geknüpft, um bei Kolonialhistorikern nachzufragen, ob sie eigentlich irgendwas zu Freiburg wissen. Dabei stellte sich heraus, dass es praktisch gar nichts zu Freiburg bislang gegeben hat, bis auf ganz wenige Ausnahmen.
Kern des Projekts Freiburg Postkolonial ist ja jetzt die gleichnamige Website. Kannst du kurz erklären, wie die aufgebaut ist?
Ja, von vornherein war ein Ziel, den Forschungsstand zu dem Thema möglichst zeitnah eben verfügbar zu machen und dafür das Medium Internet zu nutzen. Und vor gut einem Jahr ging die Webseite www.freiburg-postkolonial.de online. Und dort kann man eben einiges erfahren über Personen, Institutionen. Es gibt eine Fotogalerie mit, Bildern, die eben die heutige Auffassung widerspiegeln, Kolonialverklärung und so weiter. Dann gibt es aber auch eine Rubrik mit Hintergrundtexten, die also allgemeiner sind, sich nicht nur auf Freiburg beziehen, sondern darstellen, wie die Kolonialherrschaft in den einzelnen Kolonien waren, was es für Vereine, Institutionen und so weiter auf Reichsebene gab.
Nun besteht das Projekt Freiburg Postkolonial ja schon seit über einem Jahr. Was würdest du sagen, ist überraschend oder besonders jetzt an den Ergebnissen so aus dem ersten Jahr?
Das erste ist, dass sich diese Hypothese, dass das Kolonialbewusstsein eben auch in der Provinz stark vertreten war, sehr deutlich bestätigt hat. Also das hätte ja auch so ausgehen können, naja, man findet dann nichts. Also es gibt keine Literatur, aber das hat auch seinen Grund, weil es gibt auch nichts. Das ist aber nicht so, sondern es hat in Freiburg eben doch tatsächlich eine sehr lange Geschichte von kolonialem Denken und Kolonialbewegung gegeben. Das andere ist, dass in Freiburg eigentlich die Hochzeit der Kolonialbewegung in den 30er Jahren anzusiedeln ist. Also eine Zeit, die man mit Nationalsozialismus verbindet. Es gab zwar auch Afrika-Pläne der Nationalsozialisten, das ist schon bekannt, aber dass es jetzt ausgerechnet in Freiburg in den 30er Jahren so eine massive Kolonialbewegung gegeben hat, das ist doch recht erstaunlich.
Jetzt fragt man sich natürlich schon, warum gerade Freiburg? Das kommt einem ja tatsächlich ein bisschen abwegig vor.
Der Freiburger Ansatz war eben auch, Leute über die Thematisierung, wie war das hier vor Ort, für das Thema zu interessieren. Also Freiburger, die sich vielleicht irgendwie für Stadtgeschichte interessieren und dann sagen, oh hallo, da war ja auch einiges los in der Hinsicht. Das war das eine. Und das andere war, vielleicht gar nicht so sehr herauszufinden, was an Freiburg jetzt ganz besonders kolonialistisch war, sondern umgekehrt zu gucken, wie war der Kolonialismus im Alltagsbewusstsein verankert? Wie breit war das Wissen über den Kolonialismus?
Kannst du Beispiele nennen, wo Freiburg von Bedeutung war, kolonial?
Freiburg war zum einen insofern von Bedeutung, als dass aus Freiburg diverse Kolonialoffiziere kamen. Zum Beispiel liegt in Freiburg begraben der ehemalige Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika, Theodor Leutwein, um mal eine sehr bekannte Persönlichkeit zu nennen. Daneben gab es aber auch viele, die jetzt allgemeiner nicht so bekannt sind. Ein anderes Beispiel ist natürlich das Völkerkundemuseum, in dem während der Kolonialzeit eben sehr viele Gegenstände aus den Kolonien angeschafft wurden. Explizit auch, um das Wissen über die eigenen Kolonien zu erhöhen.
Das Projekt Freiburg Postkolonial, wie funktioniert das jetzt?
Also das Ziel ist zum einen konkret die Kolonialgeschichte Freiburgs aufzuarbeiten, zu gucken eben, was gab es hier für Personen, was gab es hier für Institutionen, was gab es hier für prokoloniale Vereine, was wurde für Propaganda gemacht, wie sah es aus mit Kolonialwarenläden und wie hat sich zum Beispiel auch die Stadt Freiburg gegenüber der Kolonialbewegung verhalten. Also dass man einfach wirklich vor Ort guckt, wie sah es aus, da vielleicht auch mal guckt, wie lange das eben so war und ob es dort Brüche oder Widersprüche oder Debatten gab. Also auch die Frage, inwieweit der Kolonialismus umstritten war.
Das klingt jetzt alles sehr historisch. Da könnte man jetzt ja sagen, das betrifft uns eigentlich nicht mehr.
Ja, natürlich ist es zum einen historisch. Nur ist es so, dass eben die deutsche Kolonialgeschichte allgemein im geschichtlichen Bewusstsein absolut unterrepräsentiert ist. Also die Auffassung, dass Deutschland ja nur kurz Kolonialmacht gewesen ist, dominiert. Die zweite, dass die anderen ja alle noch viel schlimmer waren. Und in dem Paket kommt es dann dazu, dass man sich häufig damit nicht auseinandersetzt. Und das andere ist, dass die Geschichte des deutschen Kolonialismus doch viel länger ist, als man das so annimmt. Die formale Kolonialherrschaft von 1884 dauerte bis, sagen wir mal, 1919 mit dem Versailler Vertrag. Demgegenüber hat es aber sowohl vor der Zeit der deutschen Kolonialherrschaft doch eine lange Phase gegeben, wo schon Kolonien gefordert wurden. Und es hat vor allen Dingen auch eine Bewegung gegeben, die über Jahrzehnte nach Verlust der Kolonien deren Rückgabe gefordert hat. Und zwar das sehr intensiv und das auch in Freiburg sehr intensiv. Insofern geht die Geschichte einfach viel länger und dann ist das auch schon nicht mehr so lange her. Es handelt sich um eine Frage der Erinnerungspolitik. Für wen ist eigentlich was heute noch relevant? Und dazu zählt sicherlich auch, dass in den Kolonien ja bis heute fortdauernde Auswirkungen des Kolonialismus zu verzeichnen sind. Wenn wir jetzt an die 100-Jahre-Debatte zum Herero-Krieg zurückdenken, es gibt ja aktuell Entschädigungsforderungen von bestimmten Herero-Fraktionen aus Namibia. Und ich persönlich habe im September mit einem Herero-Chief geredet, der gesagt hat, ihr Deutschen könnt zwar da vergessen, was damals passiert ist, aber wir können das nicht vergessen, weil der Genozid an den Herero sich bis heute auswirkt auf die Landfrage, auf die Anzahl der Bevölkerung und so weiter und so fort. Und bitte vergesst das nicht und erinnert euch daran und zieht daraus auch Konsequenzen. Und dann geht es natürlich irgendwann auch darum zu gucken, inwieweit sich Denkweisen, die sich während der Zeit des Kolonialismus herausgebildet haben, vielleicht in veränderter Form erhalten haben und eben heute noch wiederfinden. Sei es im Bild von Afrika oder auch allgemeiner gegenüber Migrantinnen aus der sogenannten Dritten Welt.
Es soll also bei Freiburg Postkolonial nicht nur um historische Erkenntnisse, sondern auch um aktuelle Auswirkungen gehen. So werden wir zum Beispiel nächste Woche zum Schwerpunkt Deutsch-Ostafrika auf die Festschreibung ethnischer Identitäten während der Kolonialzeit eingehen. Am Beispiel der Hutu und Tutsi in Ruanda, die durch das Massaker 1994 weltweit traurige Berühmtheit erlangten. Heute jedoch fragen wir uns, wie präsent koloniale Themen im Deutschen Reich waren und welche Form die Berichterstattung annahm. Auch hier in Freiburg. Zur Kolonialpresse allgemein befragten wir die Afrikanistin Sonja Metzger, die zusammen mit Inka Schall die koloniale Berichterstattung erforscht hat. Sonja, ihr habt die Berichterstattung der Kolonialpresse untersucht. Welche Zeitungen habt ihr euch angeschaut? Oder anders gefragt, was heißt eigentlich Kolonialpresse?
Ja, Kolonialpresse, da muss man das so ein bisschen zweiteilen. Es gibt auf der einen Seite die Presse in Deutschland, die tatsächlich koloniale Zeitungen sind, die sich nur mit den Kolonien befasst haben. Und dann gab es aber natürlich in den damaligen Kolonien selbst auch Kolonialpresse. Und wir haben beides untersucht und den weitaus größeren Teil der Artikel haben wir aus der kolonialen Presse in Deutschland genommen, wo wir zwei davon untersucht haben. Die Deutsche Kolonialzeitung, die wurde rausgegeben von der Deutschen Kolonialgesellschaft. Und das andere war die koloniale Zeitschrift, die wurde rausgegeben von Gustav Meinecke. Der war früher mal auch bei der Deutschen Kolonialzeitung und hat jetzt sozusagen dann ein Konkurrenzblatt aufgemacht und das auch deutlich gemacht.
Ihr bezeichnet die koloniale Presse als Propagandainstrument der Kolonialbewegung. Warum?
Weil der koloniale Diskurs in Deutschland war relativ marginal. Es war nicht so ein zentrales Thema, über das immer gesprochen wird. Und deswegen wurden umso stärker solche Zeitschriften gebraucht, um den sogenannten kolonialen Gedanken voranzubringen. Und in diesen Zeitschriften, die erschienen meistens monatlich, wurde halt sehr intensiv berichtet über die Kolonien selbst und es wurden auch sehr viele Überlegungen angestellt, wie man das denn am besten machen könnte, die entsprechenden Gebiete zu kolonisieren.
Also kontroverse Berichterstattung im Sinne von Frage, ob das überhaupt sinnvoll ist mit den Kolonien oder sowas, das gab es nicht.
Nee, also im Prinzip, wenn eine koloniale Zeitschrift rauskam oder Zeitung, dann hat die diesen Gedanken vertreten, dass es Kolonien braucht und dass man Menschen kolonisieren muss, die dort leben und entsprechend auch die Hierarchien mit reproduziert.
Da stellt sich jetzt die Frage, wie wirkungsmächtig die koloniale Presse als Propagandainstrument war. Hast du dazu eine Einschätzung?
Also ich würde mal schätzen, in kolonialen Kreisen waren sie sehr wirkungsmächtig. Also sprich in der Deutschen Kolonialgesellschaft. Also die Deutsche Kolonialzeitung war ja auch das Organ der Deutschen Kolonialgesellschaft und wurde auch an alle Mitglieder verteilt. Und in diesen Kreisen, glaube ich, haben sie sehr viel Einfluss gehabt. Aber so generell auf die deutsche Gesellschaft würde ich sagen, da war der Einfluss relativ gering. Das würde ich deswegen sagen, weil selbst wenn man die Deutsche Kolonialgesellschaft anguckt, die hatten 15.000 Mitglieder Anfang des 20. Jahrhunderts und zum Ersten Weltkrieg ungefähr 42.000 Mitgliedern. Im Vergleich zur gesamtdeutschen Gesellschaft ist es ja relativ wenig.
Haben die dann Einfluss auf die Medien genommen oder so?
Also sozusagen, wenn man einen Experten brauchte, wurde da vielleicht mal was zitiert aus einer kolonialen Zeitung. Aber für gewöhnlich eigentlich nicht unbedingt. Also es war schon ein relativ geschlossener Zirkel, der da miteinander umging. Die generelle Presse hat schon auch berichtet über diese Themen, aber selten in Bezugnahme auf die koloniale Presse.
Auf der anderen Seite, wenn man sich die Dokumentation auf Freiburg Postkolonial zur Presse ansieht, kann man ja sehen, dass über verschiedene koloniale Themen doch sehr intensiv berichtet wurde, also auch deutlich nach dem Ersten Weltkrieg. zum Beispiel in Freiburg immer wieder Großveranstaltungen durchgeführt worden sind mit Vorträgen, wo dann ein Pater so und so über seine Erlebnisse in Deutsch-Ostafrika berichtet. Also irgendwie scheint es ja dann später noch Thema gewesen zu sein.
An der Stelle muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen Kolonien haben und dem kolonialen Gedanken. Denn ich glaube, dass sich das darüber verbreiten, wie das nur in den Kolonien ist, da gab es nicht so richtig viel, was man drüber gesprochen hat. Das war einfach klar. Und das liegt daran, dass der koloniale Gedanke recht tief verankert ist. Also gerade nach dem Versailler Vertrag gab es ja dann die sogenannten Phantomschmerzen im Sinne von, wir haben keine Kolonien mehr. Und der Kolonialrevisionismus, glaube ich, war tatsächlich ein stärkerer, wirkungsmächtigerer Faktor, als während der tatsächlichen de facto Kolonialzeit die kolonialen Themen.
1905 brach, für die deutschen Kolonialherren überraschend, in Deutsch-Ostafrika ein Aufstand aus. Der Name der Maji-Maji-Bewegung ging auf ein heiliges Wasser zurück, das unverwundbar machen sollte. Der antikolonialen Bewegung schlossen sich diverse einheimische Gesellschaften an und die Auseinandersetzungen weiteten sich zu einem Krieg aus. Die Folgen der überaus harten Niederschlagung sind in Tansania bis heute zu spüren. Sonja Metzger erzählt uns im zweiten Teil des Interviews, wie über diesen Krieg in Deutschland berichtet wurde. Dabei geht es um einschlägige Kolonialzeitschriften wie auch um normale Tageszeitungen.
War denn der Maji-Maji-Krieg ein großes Thema in der kolonialen Presse?
Eigentlich nicht wirklich, weil die koloniale Presse sämtliche kolonialen Themen ja abgedeckt hat. Und gerade in der Zeit, in der der Maji-Maji-Krieg war, gab es eine ganze Menge Themen, die man beackern musste. Es war ja zeitgleich mit dem Herero- und Nama-Krieg. Es war zeitgleich mit den sogenannten Kolonialskandalen. Da ging es sehr viel um Korruption. Und diese Phase endete in den Reichstagsneuwahlen, die dann 1907 stattfanden. Das heißt, diese Themen alle waren in der Presse und da war Maji Maji nur so ein kleines Fünkchen. Das sah man auch, weil die Meldungen relativ kurz waren. Also das waren dann so militärische Meldungen im Umfang von vielleicht 10, 15 Zeilen oder so.
Das Ganze kontrastiert ja sehr stark damit, dass der Maji-Maji-Krieg, also zwischen 1905 und 1907 etwa, eigentlich, was die Zahl der Opfer angeht, der größte deutsche Kolonialkrieg war. Woher kommt das, dass Deutsch-Südwestafrika sehr stark in den Medien war und dieser Krieg, man schätzt ja mehrere hunderttausend Tote direkt und vor allen Dingen auch durch die indirekten Folgen, wie kommt das, dass das dann gar nicht so Thema war?
Ich würde das vor allem darauf beziehen, dass im damaligen Deutsch-Südwestafrika waren ja bis zu 15.000 deutsche Soldaten eingesetzt. Das heißt, da gab es eine recht enge Bindung und es war für das Deutsche Reich sehr, sehr teuer. Während in der ostafrikanischen Kolonie, da waren vielleicht maximal um die 500 Soldaten, vor allem Offiziere, die eine Kolonialtruppe geleitet haben, die vor allem aus afrikanischen Leuten bestand. Dadurch war die Bindung wesentlich geringer an das Deutsche Reich zurück. Die Opfer waren ja keine Deutschen. Da sieht man eine relativ deutliche Hierarchie in Wertschätzung von Menschenleben.
Das brutale Vorgehen der deutschen Kolonialisten wurde ja nicht weiter hinterfragt. Wie wurde denn da argumentiert?
Also die Argumentationen in der kolonialen Presse in Deutschland haben auf den sogenannten Kampf der Natur gegen die Kultur abgezielt.
Wie muss man sich das vorstellen mit Kultur gegen Natur?
Na, das ist so eine relativ klassische Argumentation, dass wenn die Kultur oder Zivilisation vordringt in sogenannte unterentwickelte Gebiete, dann trifft sie auf Vorstellungen, die sie in gewisser Weise besiegen muss, um die Kultur dort einzupflanzen. Und das ist dann die sogenannte Natur. Da fällt das Bild des Wilden drunter, des Barbarischen und dementsprechend wurde das formuliert. Wer hier gegeneinander kämpft, das sind eben Wilde gegen zivilisierte Menschen. Wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf die Opferzahlen, ein großer Teil der Leute ist ja damals ums Leben gekommen, direkt nach den Kriegshandlungen in einer Hungersnot. Und das war ja im Prinzip einfach nur zivile Bevölkerung. Die ist in der Presse einfach überhaupt gar nicht erwähnt worden. Also die gab es einfach nicht.
Soweit die Afrikanistin Sonja Metzger. Der Maji-Maji-Krieg wird uns nächste Woche nochmals beschäftigen, denn die nächste Sendung handelt von der Geschichte der Kolonie Deutsch-Ostafrika und der späteren Propaganda durch Kolonialoffiziere in Freiburg. Kolonialismuskritik vor Ort ist der Titel unserer Sendereihe. Die deutsche Kolonialgeschichte soll also nicht nur allgemein behandelt werden. Vielmehr geht es auch um die Freiburger Verstrickung. Aber berichtete die Freiburger Presse denn überhaupt über koloniale Themen? Und wenn ja, dann wie? Ein Interview und einige Beispiele aus der Freiburger Zeitung. Hier bei mir im Studio sitzt Heiko Wegmann, am Telefon haben wir Philipp Obreville. Beide sind für Freiburg postkolonial mit der Pressedokumentation befasst. Auf der Website freiburgpostkolonial.de gibt es eine Rubrik Presse. Heiko, wie sieht denn die aus?
Die Rubrik sieht so aus, dass die Überschriften von Artikeln in der Freiburger Presse aufgeführt sind und dann verlinkt sind mit den, sei es Scans oder eben Volltextartikel.
Und ich kann also auf der Homepage nach Jahreszahlen dann einfach mal gucken, was da schon dokumentiert und online verfügbar ist.
Genau, also verfügbar sind mittlerweile schon ein paar hundert Artikel und das ist so, dass wenn es um verschiedene Kolonien oder ehemalige Kolonien geht, dass die dann auch noch farblich unterschiedlich markiert sind, damit man, wenn man nach einem Land sucht, dann halt auch schneller was findet.
Und was für Presse wird da ausgewertet?
Ausgewertet wird ein Spektrum vom Freiburger Tagblatt über die Breisgauer Zeitung bis hin zum NS-Kampfblatt der Alemanne. Der Schwerpunkt liegt allerdings auf der Freiburger Zeitung, weil sie nämlich online verfügbar ist.
Und gibt es zeitliche Schwerpunkte?
Ja, also die Dokumentation erstreckt sich jetzt im Wesentlichen von der Berliner Afrika-Konferenz 1884 bis Mitte der 1940er Jahre. Aber es gibt zwei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt besteht in dem Kolonialkrieg in Deutsch-Südwestafrika ab 1904. Der zweite Schwerpunkt liegt in der Bundestagung des Reichskolonialbundes 1935 in Freiburg. Das war das größte Kolonialereignis in Freiburg in der ganzen Geschichte, wo es parallel dazu auch noch eine große Kolonialausstellung in der städtischen Festhalle gab. Und da haben also alle Zeitungen hoch und runter drüber berichtet.
Jetzt, wo du da schon eine ganze Weile dran bist, kann man dann schon eine Aussage treffen über den Tenor der Berichterstattung?
Ja, das ist also relativ deprimierend, weil es ist ja nicht so, dass der deutsche Kolonialismus völlig unumstritten gewesen wäre. Da gab es ja lange ein Geziehe und Gezerre und so weiter drum und es waren ja durchaus nicht alle für eigene Kolonien. Nach bisherigem Forschungsstand ist es aber so, dass die Freiburger Presselandschaft durchgehend prokoloniale Haltung eingenommen hat, also auch die verschiedenen Zeitungen. Da wird natürlich die weitere Recherche noch vielleicht das ein oder andere Gegenbeispiel zutage bringen, aber bislang kann man eigentlich sagen, dass die ihren Raum bekommen hat, die Kolonialbewegung, und dass da die Freiburger Zeitung beispielsweise sich an Spendensammlungen für die sogenannten Volksgenossen in Deutsch-Südwest beteiligt hat. Das spricht ja auch eine deutliche Sprache. Und die Repräsentation der Bevölkerung, also der kolonisierten Bevölkerung, die findet praktisch nicht statt. Also, dass mal aus deren Perspektive berichtet würde, ist mir bislang noch nicht untergekommen.
Philipp, du beschäftigst dich ja gerade mit dem Herero-Krieg. Kannst du das bestätigen?
Ja, die Quellen waren meistens dann auch direkt Militärs. Und es wird halt sehr einseitig berichtet über die Gewalttaten, sag ich mal, der Kolonialkämpfer deutscher Seite wird gar nichts gesagt. Dafür wird aber jede Plünderung und jeder Viehdiebstahl der Hereros akribisch aufgezählt.
Wo wurde dann speziell auf Freiburger Kolonialakteure eingegangen?
Ja, also es gab zwei Bereiche. Das eine war, dass jetzt zum Beispiel vom Kriegsgeschehen aus Deutsch-Südwestafrika, da wurden halt Telegramme des Gouverneurs Leutwein nachgedruckt. Der andere Aspekt ist, dass die Freiburger Zeitung natürlich immer geguckt haben, was gibt es für Beziehungen zu Freiburg. Also wenn dann jemand, der im Kaiserstuhl groß geworden ist und dann da eben in irgendwelche Kampfhandlungen verwickelt war, dann wurde darüber berichtet.
Ja, und für diese Art von kolonial-lokaler Berichterstattung haben wir uns ein Beispiel ausgewählt, das ihr jetzt im Folgenden hört.
Ein badischer Held in Südwestafrika,
titelte die Freiburger Zeitung vom 22. August 1905. Gemeint war der gefreite Gustav Hansa vom Infanterieregiment 142 in Mühlhausen, der ein halbes Jahr zuvor in Deutsch-Südwestafrika an Typhus gestorben war. Die Zeitung zitiert im Folgenden einen Brief des Oberkommandos der Schutztruppen.
Hansa war bei seinen Vorgesetzten als strammer, tüchtiger Soldat von tadelloser Gesinnung und hervorragender Tapferkeit, bei den Leuten der Kompanie als treuer, netter Kamerad beliebt. In den schwierigen Gefechten bei Hamakari am 11. August 1904 zeichnete er sich durch sein unerschrockenes Verhalten besonders aus.
Bei jenem Gefecht handelt es sich um das als Schlacht am Waterberg bekannt gewordene blutige Gemetzel im Herero-Krieg, bei dem die Herero eine entscheidende Niederlage erlitten. Die Zahl der toten Afrikaner geht in die Tausende. Auf deutscher Seite starben 28 Soldaten.
Er nahm dann noch an dem beschwerlichen Verfolgungsmarsche durchs Sandfeld teil, wo er leider an Typhus erkrankte. Alsbald wurde er ins Lazarett Otjimbinde überführt, wo er trotz der ihm dort sicher zuteil gewordenen besten Pflege am 7. Dezember 1904 verstorben ist.
Dieser beschwerliche Verfolgungsmarsch durch Sandfeld diente der gnadenlosen Vertreibung der überlebenden Herero-Familien in die Omaheke-Halbwüste, die den ersten Genozid des 20. Jahrhunderts besiegelte. Der Zeitungsartikel endet mit der Bemerkung:
Wir freuen uns aufrichtig über die hohe Anerkennung, die damit dem Verstorbenen zuteil geworden ist, umso mehr, als er in edler Bescheidenheit in seinen Briefen sich seiner Heldentaten niemals gerühmt hat, und seine Angehörigen finden darin neuen, kräftigenden Trost. Er war ein braver Soldat und starb für das Vaterland. Ehre seinem Angedenken.
So sah das also während des Herero-Kriegs aus. Wie ging denn die Berichterstattung dann weiter?
In den Folgejahren kamen dann noch weitere Kolonialkriege hinzu. Der Nama-Krieg, der Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika. Ein Einschnitt gab es dann 1919, weil Deutschland ja mit dem Versailler Vertrag seine Kolonien verlor. Es entstand dann allerdings eine kolonialrevisionistische Bewegung, die die Rückgabe der Kolonien an Deutschland forderte. Es ging dann später so weit, dass Protagonisten der Kolonialbewegung in Freiburg, also auch Platz für eigene Artikel eingeräumt wurde. Zum Beispiel 1932, als sich die Deutsche Kolonialgesellschaft feierte, weil sie eben seit 50 Jahren bestand. Dann wurde also hier dem Oberstleutnant Knecht, dem Vorsitzenden der Deutschen Kolonialgesellschaft hier in Freiburg, Raum eingeräumt.
Ich würde sagen, was der 1932 zu sagen hatte, das hören wir uns jetzt auch noch an.
Deutschland kann ohne Kolonialbesitz nicht leben. Das haben die letzten 18 Jahre zur Genüge bewiesen. Die Raumnot fordert gebieterische Erweiterung der heimischen Grenzen. Gebiete, vielfach so groß wie unser Vaterland, gehörten uns, waren durch Verträge mit den eingesessenen Bewohnern in unseren Besitz gekommen und in knapp 3 Jahrzehnten in mustergültiger Weise erschlossen und dem deutschen Volke dienstbar gemacht worden. Unter der schamlosen Lüge, der Deutsche könne nicht kolonisieren, wurden uns jene Gebiete geraubt. Ostafrika, Südwestafrika, Togo, Kamerun und unser Südseebesitz. Durch die Wegnahme dieser großen Landstriche wurde Deutschland bis ins Mark getroffen. Das deutsche Volk verlangt nach Gleichberechtigung auf dem Gebiet der Kolonialpolitik, und zwar volle Gleichberechtigung. Alle Nationen, die über Kolonialbesitz verfügen, können ihre Angehörigen heraussenden, wo sie Gelegenheit haben, ihren Gesichtskreis zu erweitern. Soll dies unserer deutschen Jugend für immer verwehrt sein? Soll sie nur gnädigst an die Tore fremder Länder klopfen dürfen, um dann noch abgewiesen zu werden? In eigenen Kolonien muss die heranwachsende deutsche Jugend sich den Wind um die Nase wehen lassen. Dort soll sie sich stählen können für den Kampf des Lebens.
Ja, da klingt schon ein bisschen die NS-Ideologie durch, oder?
Ja, das kann man so sagen. In Freiburg gab es definitiv eine Hinwendung der Kolonialbewegung zum Nationalsozialismus. Das zeigte sich auch schon gleich 1933 in einer Marine- und Kolonialausstellung im Kolombisch-Schlössle, über die dann auch breit in der Freiburger Presse berichtet wurde. Die große Bundestagung 1935 mit der Kolonialausstellung, haben wir ja vorhin schon die Position der Kolonialbewegung, NS-Terminologie wurde aufgegriffen und kompatibel gemacht. Und ja, die Recherche geht weiter und wir hoffen, ein immer genaueres Bild zeichnen zu können vom kolonialen Alltagsbewusstsein in Freiburg.
Und wer sich das bisherige Bild einmal anschauen will, der oder die sei auf die Seite www.freiburg-postkolonial.de verwiesen.